Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die ersten vier Halbfinalisten stehen fest. In der Reihenfolge Coco Gauff, Novak Djokovic, Arina Sabalenka und höchstwahrscheinlich Jannik Sinner, weil zu dem Zeitpunkt des dritten Satzes zwischen Jannik Sinner und Andrei Rublev nehmen wir hier auf. Herzlich willkommen zu Tag, ich glaube 10, der Australian Open und zu Tag 10 unserer Zusammenfassung, unserer Tageszusammenfassung hier von Chip and Charge von den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist ein langer Tag geworden. Es gab um 12 Uhr ein Legendendoppel und dann fing der Tag danach erst etwas verspätet an. Und da haben wir erst ein 3-Stunden-Match bei den Frauen erlebt, dann haben wir ein fast 4-Stunden-Match bei den Männern erlebt, dann haben wir eine 2-stündige Verspätung mit der Night Session begonnen und jetzt sitzen wir hier 1 Uhr direkt Ortszeit australischer Zeit und ich frage mich, dass mit dem Scheduling, das kriegen die Australian Open nicht so richtig auf die Kette, weil wer ein Legendendoppel um 12 Uhr in der Rod Laver Arena ansetzt, der hat es vielleicht auch nicht besser verdient.
Tja, und ich meine, es hat sich aber die Jahre dahin entwickelt, ne? Also wir hatten ja schon in der Vergangenheit hier immer ewig lange Matches, gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, das Wetter gibt es ja auch her, aber ich meine,
ja,
bringt es am Ende wirklich so viel? Also glaubst du jetzt wirklich, was haben wir Dienstag auch in Australien, glaubst du, da sitzt jetzt noch jemand um 1 Uhr nachts und guckt sich das im Fernsehen an? Vielleicht ein paar, aber.
Ne? Nee, nicht mehr so viele. Aber um der Chronistenpflicht Genüge zu tun, Markus Bagdatis und Marc Philippoussis haben im Legendendoppel gegen Thomas Johansson und Robert Lindstedt gewonnen mit 6:2 und 6:3. Das zu dem Match von heute Mittag. Kommen wir zu den Matches, die wir schon gesehen haben. Und damit fangen wir an mit dem Match von Coco Gauff gegen Marta Kostyuk. Coco Gauff ist ungeschlagen seit den US Open, was Grand Slams angeht. Sie ist ungeschlagen in diesem Jahr. Sie wäre heute beinahe geschlagen worden von Marta Kostyuk. 7:6, 6:7, 6:2 geht es am Ende aus in einem Match, das 3 Stunden und 8 Minuten gedauert hat. Und wo Coco Gauff mehr als 30 Unforced Errors mehr gespielt hat als Winner. Es war zwischendurch nicht wirklich gut guckbar, dieses Match. Beide haben sehr viele Unforced Errors gespielt. Zwischendurch hatten wir eine Quote von etwas mehr als 50% der Punkte, die mit Unforced Error entschieden worden sind. Am Ende steht allerdings der Sieg für Coco Gauff und sie kann sich auf die Schulter klopfen, dass sie sich durchgekämpft hat. Marta Kostyuk kann sagen, okay, ich habe hier der großen Favoritin fast ein Bein gestellt, aber den ersten Satz hätte sie wahrscheinlich gewinnen müssen.
Ja, es war halt winning ugly wieder, ne? Mhm. Damit hat sie ja die US Open gewonnen. Es ist eben das berühmte Motto ihres Trainers Brad Gilbert und das war heute dann ein Fall davon. Also Marta Kostyuk ist ja eine, die sich so ein bisschen schwer getan hat, oben zu etablieren. Das ist eine, die variables Tennis spielen kann, die einen guten Slice hat, die eigentlich auch einen vernünftigen Spin auf der Vorhand hat. Damit hat sie ja im ersten Satz auch immer mal wieder Gauff angegriffen. Du hast gerade schon drauf angespielt. Sie hat einen klaren Vorsprung im ersten Satz gehabt, konnte ihn nicht rüberbringen. Sie hat die Vorhand von Gauff eigentlich das ganze Match über beschäftigt, aber Kostyuk ist nicht bekannt dafür, so Matches dann konstant und nervlich stabil über die Ziellinie zu bringen. Das ist ja dann im ersten Satz passiert. Im zweiten lag sie hinten. Da muss man sagen, ist sie dann wiederum beeindruckend zurückgekommen. Im dritten hatte dann Gauff aber ganz klar mehr Sitzfleisch und war dann auch viel effektiver beim Aufschlag. Den dürfen wir nicht vergessen. Der war dann am Ende makellos der erste im dritten Satz und da war sie dann auch ziemlich klar die bessere Spielerin. Vorher, ja, war sie in diesem Stückwerk von Match beschäftigt worden, aber man muss sagen, beide hatten eine schwache Quote, beide haben zu viele Unforced Errors gemacht, beide haben zwischendrin Nerven gezeigt, Kostyuk mehr als Gauff, beide haben nicht stabil gespielt. war ziemlich unterhaltsam, aber jetzt nicht das hochqualitativste Match.
Nee, es war sehr spannend, aber hochqualitativ war es wirklich nicht. Marta Kostyuk hatte im ersten Satz mit 5-1 geführt und alle haben gedacht, ja, da muss Coco Gauff aber wirklich jetzt mal ganz tief buddeln. Sie musste am Ende auch ganz tief buddeln, aber es lief dann anders, als viele gedacht haben, weil sie holte sich dann nämlich den ersten Satz noch mit 7-6, 8-6 im Tiebreak. Der zweite Satz war dann wirklich ein Kampf und Marta Kostyuk konnte immer dranbleiben in diesem Satz und hat dann immer nachgezogen und hat dann im Tiebreak mit 7-3 gewonnen. Was mir an Marta Kostyuk extrem gut gefällt und gefallen hat, auch heute, auch wenn das Match insgesamt nicht richtig gut war, aber wie sie erstens ihre Defensive auf Trab hält und da wirklich die ganze Zeit auch ihre Defensive im Zaum hält und auf der anderen Seite aber zwischendurch aus dem Nichts Winner schlagen kann. Das ist eine ziemlich gute Mischung und das ist eigentlich auch eine Mischung, die Erfolg haben sollte in Zukunft.
Ja, ich finde, sie ist auch irgendwie ein spannender Typ. Also sie hat ja auch mal was zu sagen. Sie ist interessant, sie ist lustig. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen die leicht verblasste Variante in all ihren Ausführungen von Bianca Andreescu. Mhm. Also sie kann da natürlich noch reinwachsen, aber sie hat jetzt nicht ganz das natürliche Charisma von Andreescu, aber auch das Spiel ist ja sehr variabel und eben, sie ist eine Persönlichkeit. Sie steht aber eben auch im Ruf, das nervlich nicht immer über die Ziellinie zu bekommen. Und ich meine, wir kennen sie auch schon ewig. Sie war ja diejenige damals, die hier den Durchbruch bei den Australian Open hatte. Und das ist jetzt 7 Jahre, meine ich, her. Ja, müsste ja 7
2017,
Jahre.
Du warst da und wir haben noch relativ genaue Erinnerungen, wir beiden dran, ohne das hier zu genauer auszuführen.
Es gibt Gründe, warum wir Erinnerungen haben. ja, und eben, sie hat Fortschritte gemacht, aber sie hat eben nicht den großen Sprung gemacht, wie ihn zum Beispiel, muss man sagen, eine Goff gemacht hat. Und von daher, ich bin gespannt, wo es für sie hingeht. Ich glaube, sie ist jetzt zufrieden, auf jeden Fall mit dem Turnier, auch mit dem Match. Aber in der Theorie ist mehr bei ihr drin. Das hat man heute auch gesehen.
Wir müssen über Coco Gauffs Vorhand nochmal sprechen. Und ich weiß, vielleicht ist auch der eine oder die andere dessen etwas überdrüssig, aber es ist nun mal ihr Wackelschlag und heute hat es sich wieder als besonders wackelig erwiesen auf der Vorhand. Was Coco Gauff nach wie vor fehlt, ist wirklich die Sicherheit auf der Vorhand und dass sie dann wirklich durchziehen kann. Es ist, Marta Kostyuks Coach hat ihr immer wieder reingerufen, geh auf die Vorhand und das wissen halt nun wirklich alle, aber zwischendurch muss eine Spielerin dann auch nochmal dran erinnert werden in der Hitze des Gefechts. Coco Gauff, das ist noch nach wie vor der große Wackelschlag und da muss sie dran arbeiten. Letzten Endes hat Brad Gilbert letztes Jahr bei den US Open gesagt, wir haben uns nicht auf die Beseitigung der Schwächen konzentriert, sondern wir haben uns auf die Stärkung der Stärken konzentriert. Und das ist ja zwischendurch auch ein Weg, der durchaus erfolgreich sein kann. Aber wenn eine Spielerin so die ganze Zeit auf dieser einen schwachen Seite so malträtiert wird, dann ist dann auch irgendwo auch ein bisschen Arbeitsbedarf dabei.
Ich habe jetzt gerade nochmal hier die Statistiken genau angeguckt. Wenn es so stimmt, und es dürfte stimmen, dann hat sie am Ende auf der Vorhand 3 Winner gehabt und 25 Unforced Errors.
Es ist ein bisschen zu viel.
Bisschen. Und die Winner kamen auf der Vorhand eben durch einen Approach-Shot, also ne, dadurch, wie sie ans Netz gekommen ist, durch 2 Passing-Shots. Da ist es ja auch immer noch ein guter Schlag, mit dem sie kontern kann. Wenn sie quasi nach außen gezwungen wird und dann einen guten Winkel hat, dann passt das ja auch mit der Vorhand und dann wird hier eben noch ein Überkopfball unter die Winner gerechnet, aber es ist insgesamt halt ein Schlag, der heute ja nicht mal wirklich massiv unter Druck gekommen ist, weil jetzt ja Kostyuk auch nicht hingeht und mit super flachen Bällen irgendwie die Vorhand malträtiert, sondern da war relativ viel Spin drin oder Tempowechsel drin oder eben wirklich Gauff nach außen gedrängt und irgendwie hat es in vielen, vielen Fällen gereicht, um Gauff da halt wirklich schnell den Zahn zu ziehen.
17 Winner und 51 Unforced Errors waren am Ende 56 Unforced Errors für Marta Kostyuk. Das sind 107 und es sind 246 Punkte gespielt worden. Also es war heute mitten in der Nacht, in der deutschen Nacht, wer das nicht gesehen hat, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, macht Discovery Plus an und dann guckt euch das Match nochmal an. Da werdet ihr mich nicht hören jetzt. Marta Kostyuk verliert also gegen Coco Gauff mit 2-6 im dritten Satz, kann allerdings sagen hier, das war insgesamt ein erfolgreiches Turnier. Es ist dann in der Spätnachmittagssonne noch sehr warm gewesen. Ich habe mich für den ersten Satz in das Stadion begeben zu Novak Djokovic gegen Taylor Fritz. Und Novak Djokovic hat hinterher gesagt, dieser Hartplatzboden, der saugt quasi die Wärme auf und strahlt sie wieder ab. Man fühlt sich wie in einem Ofen. Es waren draußen etwas mehr als 32 Grad. Ich möchte nicht wissen, wie viel Grad es unten auf dem Boden waren, auf dem Hartplatzboden in der Rod Laver Arena. Novak Djokovic hatte am Anfang sehr viel Probleme gegen Taylor Fritz, gerade dann auch so ein bisschen ja, durchzuatmen. Allein das erste Aufschlagspiel ist 9-mal über Einstand gegangen. Und Taylor Fritz hat es nach 16 Minuten gewonnen und so ging es dann erstmal weiter. Der erste Satz dauerte 84 Minuten und wurde dann am Ende von Novak Djokovic mit 7-6 gewonnen. Im zweiten Satz war es dann so, dass Taylor Fritz auf einmal stärker geworden ist, dass er weniger Fehler gemacht hat, dass er mehr mit seinem Aufschlag dann auch durchkam. Novak Djokovic hatte wieder nach wie vor Probleme und hatte dann zwischendurch auch schlechte Laune. Da kriegte auch seine Box mal wieder ein bisschen was zu hören. Der zweite Satz ging mit 6-4 an Taylor Fritz und da zu dem Zeitpunkt waren dann schon knapp 2,5 Stunden gespielt. Die letzten beiden Sätze gingen relativ klar an Novak Djokovic mit 6-2 und 6-3. Aber er musste sich hier 3 Stunden 45 quälen in der Kachel, man hat das mal gesagt, 17 Uhr, die Sonne ist am härtesten und beziehungsweise dann ist es am wärmsten. Und da musste er sich durchsetzen und hat die Night Session dann noch ein bisschen nach hinten verschoben. Aber er ist durchgekommen und steht jetzt im Halbfinale. Ich meine, es war am Ende ja relativ klar. Also relativ sicher hat er gewonnen, aber knapp 4 Stunden in der Sonne quälen, das ist auch nicht unbedingt jedermanns Lieblingsbeschäftigung.
Ja, er war ja dann später ein bisschen ungeduldig, hat man dann so Anfang des vierten Satzes gesehen. Wenn er genervt ist, dann glaube ich, ist es häufig die Hitze, die ihm zusetzt. Das mag er einfach nicht so gerne und das hat man dann hier auch gesehen. Und eben wirklich diese 0 von 15 genutzten Breakbällen in den ersten beiden Sätzen, das ist natürlich schon ziemlich spektakulär. Da gehört immer ein klein bisschen Glück dazu, wenn man das abwehrt. Aber ich fand, das hat Fritz auch gut gemacht hier. Generell hat Fritz wirklich in den längeren Ballwechseln mithalten können. Ich glaube, er hatte am Ende, ich muss noch einmal gucken, er hatte 32-12 Winner alleine in dieser Kategorie. Alles, was länger als 4 Schläge war, über das Match gesehen. Und es war dann am Ende der Aufschlag, der es für Djokovic gebogen hat, hat er dann auch im Anschluss gesagt, dass als er endlich so seinen Rhythmus gefunden hatte nach dem ersten Break, hat er auch mehr Sicherheit im Aufschlag, mehr Sicherheit in der Quote gehabt und konnte es von da an dann so ein bisschen dominieren, aber Fritz hat hier auf jeden Fall mitgehalten und das wird ihm am Ende wahrscheinlich nicht reichen, aber es kann sein, dass er sein Potenzial schon weitestgehend ausgeschöpft hat und dass es am Ende halt reichen muss.
Prinzipiell hatte ich während des gesamten Matches das Gefühl, dass Taylor Fritz so 15% fehlen, um Novak Djokovic wirklich an den Rand einer Niederlage zu bringen. Ich habe zwischendurch, da hatte Novak Djokovic, glaube ich, 4-5 im ersten Satz und hatte 2 Satzbälle gegen sich, gegen Taylor Fritz. Und da hat er dann 4 Punkte hintereinander so bärenstark gespielt, wo man dann gedacht hat, er macht dann keine Fehler. Wenn er wirklich unter Druck ist, macht er diese Fehler nicht. Er trifft die Ecken, er trifft seine Aufschläge auch. Und das ist ja auch so etwas, was wir auch seit Jahren sagen, dass dieser Aufschlag von ihm ein sehr unterschätzter Schlag ist. Und das war am Ende sehr effektiv. Und ja, den zweiten Satz hat er verloren und das hat ihn, glaube ich, ziemlich gewurmt. Aber ich hatte das Gefühl, am Ende Taylor Fritz fehlen so 10-15%. Da ist er nicht sicher genug auf der Rückhand. Da ist er nicht konsequent genug auf der Vorhand. Der Aufschlag, der genügt höchsten Ansprüchen, da bin ich mir relativ sicher. Aber in den Rallyes ist er einfach nicht stabil genug, um mit Novak Djokovic dort mitzuhalten. Und da kommt dann wieder der Metronomvergleich ins Spiel.
Ich glaube, er ist halt auch athletisch nicht so gesegnet. Also ich glaube, das ist auch schon eine genetische Einschränkung in Anführungszeichen. Da waren heute zum Beispiel Ballwechsel dabei, da zum Beispiel Djokovic wird in die Defensive gedrängt und kriegt dann einen relativ guten Crosswinkel rein. Also Fritz geht quasi Linie entlang, Djokovic kriegt ihn dann cross zurück. Und ich würde mal sagen, fast alle Spieler, die in den Top 10 sind, kommen dann noch an die anderen Bälle ran. Ob sie ihn dann übers Netz bekommen, weiß ich nicht. Aber Fritz hat nicht genug Explosivität, um überhaupt dann an diese Konterbälle ranzukommen. Und ich glaube, der ist am Ende einfach nicht so athletisch wie eigentlich alle anderen in den Top 10. Das geht ihm ein bisschen ab. Er hat ein gutes Händchen, er hat halt einen tollen Aufschlag. Ich glaube, der ist ein harter Arbeiter, aber ich glaube auch, ihm fehlt halt einfach so ein klein bisschen von dem, was alle anderen da oben haben.
Novak Djokovic ist im Halbfinale zum 48. Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale eines Grand Slams. Die Bilanz ist nicht ganz so schlecht.
Nee, schon krass, ne?
Ja, also.
Also, ich sag mal, in der Geschichte haben vielleicht ein paar hundert Tennisspieler und Spielerinnen überhaupt 48 Grand Slams gespielt. Also, müssen wir jetzt nachzählen, aber ich glaube, es werden nicht mehr als ein paar hundert sein. Und er hat davon 48 Halbfinals erreicht.
Ja, das ist, was habe ich letztens gelesen? Irgendwas bei 7 oder 8% aller Halbfinals der Grand Slam-Geschichte hat er gespielt. Irgendwie ja. Sowas war das. Ja. Ja, da weißt du allerdings auch schon, was Phase ist. Ne? Novak Djokovic geht also ins Halbfinale und Arina Sabalenka ist die Halbfinalgegnerin von Coco Gauff. Und da haben wir vielleicht das vorweggenommene Finale. Sie hat heute gegen Barbora Krejcikova mit 6-2 und 6-3 gewonnen. Und magst du jetzt nochmal gerade erzählen, wer die Top-Favoritin auf den Titel jetzt ist?
Coco? Also. Ne? Wird, glaube ich, zumindest ein interessantes Match. Aber kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Gehen wir erstmal hier zurück, weil es ist wahrscheinlich ganz anders verlaufen, wenn man, also nicht so wie das Match verlaufen ist, sondern wenn man sich jetzt nochmal, und da habe ich wirklich länger ein bisschen auch rumgesucht, irgendwie in den Statistiken, weil ich das schon faszinierend fand. Da hat Sabalenka am Ende nur 3 Punkte mehr bei den kurzen Bällen gemacht. Und sie dominiert mittlerweile fast jede Spielerin bei diesen kurzen Schlägen. Aufschlag ist zu gut, Return ist zu gut. Da konnte Krejcikova mithalten. Aber dann gab es eine Diskrepanz, an die kann ich mich selten erinnern im Spitzentennis. Und zwar bei allem, was länger als 4 Schläge war, gewinnt das am Ende Sabalenka mit 25-7.
Und das ist ja nichts, das ist ja nicht das, was man bei einem Match gegen Krejcikova erwartet.
Nee, und es ist einfach, es war eine sehr gute Abwehr von Sabalenka drin und es waren sehr viele Antwort-Errors von Krejcikova in diesen Bällen drin. Aber ich glaube, Krejcikova hatte auch das Gefühl, dass sie da eben mehr Risiko gehen muss. Und ich habe mir nochmal all ihre vorherigen Matches hier beim Turnier angeschaut und habe geguckt, weil sie in diesem Match hier nur 6 Winner geschlagen hat, wie ist sonst ein bisschen ihre Quote gewesen. So von allen Punkten, die dann im Match gespielt wurden, hat Krejcikova bei den anderen so zwischen 12% und 27% der gespielten Punkte mit einem eigenen Winner abgeschlossen. Hier waren es 6,74%. Und das heißt, sie ist durch die Defensive von Sabalenka nicht durchgekommen, gerade in den langen Ballwechseln. Und das ist ungewöhnlich. Das ist hier in keinem vorherigen Match passiert, auch nicht gegen Andreeva, die super athletisch ist, die in der Lage ist, viele Ballwechsel zu verlängern. Die konnte dann Krejcikova doch ausmanövrieren. Ist ihr heute nicht gelungen. Sie war nicht so gut in diesen langen Ballwechseln, aber es war auch einfach eine extrem beeindruckende Defensive von Sabalenka.
Also 2, 3 Dinge würde ich gerne nochmal ansprechen. Es ist beeindruckend, wie stabil in ihrem Spiel Sabalenka jetzt im Moment ist. Und ich habe das Gefühl zwischendurch gehabt, dass sie so ein bisschen momentan in der eigenen Liga spielt. Das ist fantastisch, wie sie spielt. Der Aufschlag ist fantastisch. Der erste Schlag nach dem Return ist fantastisch. Und wie du es gesagt hast, sie ist sogar so stabil, dass sie in den Rallyes nicht die Geduld verliert, sondern mitspielen kann mit ihrer Gegnerin. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, Barbora Krejcikova hat im ersten Satz ordentlich die Ohren lang gezogen bekommen und hat im zweiten Satz wieder versucht, ihren Werkzeugkasten zu öffnen und hat dann mal andere Bälle gespielt, mal ein bisschen höheren Topspin, mal einen Slice dann zwischendurch. Und das tropft und perlt an Arina Sabalenka sowas von ab derzeit. Das ist wirklich beeindruckend, wie sie das macht. Und das ist eine andere Sabalenka, als wir sie noch vor 2 Jahren erlebt haben. Und es ist vielleicht sogar eine andere Sabalenka, als wir sie letztes Jahr erlebt haben. Und da hat sie die Australian Open schon gewonnen.
Ja, sie ist also zumindest in dieser Ausgabe der Australian Open nicht einfach nur ein Hau drauf. Niemand, der nur davon lebt, den Ball halt schneller machen zu können als die Gegnerin, sondern sie ist eine komplettere Spielerin. Und eben sie in diesen langen Ballwechseln 2 Unforced Errors gemacht. Das sieht man selten. Das gelingt nicht mal der absoluten Spitze, ob jetzt bei Damen oder Herren, so häufig. Und zeitgleich nicht vergessen, die Winner zu machen. Und das war wirklich beeindruckend. Jetzt kommt natürlich eine ganz andere Art von Aufgabe und da bin ich wirklich gespannt aufs Match. Ich würde dir zustimmen, bisher hat sie auf jeden Fall am besten gespielt. Aber wir haben das Match bei den US Open gesehen. Da hat sie sich dann im Laufe des Matches immer schwerer damit getan, gegen die Abwehr von Goffers auszurichten. Also wenn Goff das gewinnen will, braucht sie natürlich einen sehr guten Aufschlagstag, aber sie kann auf jeden Fall die Power absorbieren und sie kann sowieso oder hat kein Problem mit den langen Ballwechseln. Und von daher, das halte ich für eine doch relativ offene Geschichte. Und wir wissen natürlich auch, dass Sabalenka wie häufig, also sie hat jetzt 6-mal nacheinander das Finale bei einem Grand Slam Turnier erreicht, aber was hat sie auch schon 5-6-mal ein Halbfinale beim Grand Slam verloren. Also das ist so ein bisschen ihre eine Hürde, die sie nicht so gern mag.
Also wenn das die eine Hürde ist in einem Leben, dass das Grand Slam Halbfinale ist, dann ist das allerdings auch wirklich Jammern auf hohem Niveau.
Ja, aber das hat sie ja mittlerweile auch erreicht. Also wenn sie das jetzt auch verliert, dann glaube ich, dann wird sie schon ein bisschen nachdenken, was hier passiert. Weil sie hatte letztes Jahr eben, sie hätte auf jeden Fall French Open Halbfinale gewinnen können. Sie hätte Wimbledon Halbfinale gewinnen können. Ich bin total gespannt. Sie ist jetzt hier die Favoritin. Also sie muss den Anspruch haben, das zu gewinnen. Auch wenn Goff wahrscheinlich eher so eine 40-60 Außenseiterin als eine 20-80 Außenseiterin ist. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt damit umgeht.
Arina Sabalenka gegen Coco Gauff, das ist das eine Halbfinale, was wir am Donnerstagabend australischer Zeit erleben werden. Wahrscheinlich ist es das erste Halbfinale, das zweite Halbfinale wird dann morgen ermittelt, beziehungsweise für mich jetzt schon heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag. Wir haben jetzt hier gerade das Match von Jannik Sinner gegen Andrei Rublev und da steht 6-4, 7-6, 5-3, 30 beide, Aufschlag von Sinner. Und ich traue mir zu, jetzt inzwischen über dieses Match zu sprechen, weil ich glaube nicht, dass Andrei Rublev, der jetzt den ersten Matchball abwehren muss, dass er hier nochmal zurückkommt. Sinner gewinnt wohl gegen Andrei Rublev. Ich glaube, da können wir gleich auch noch ein Ausrufezeichen hintermachen, nicht nur ein Fragezeichen, mit 6-4, 7-6 und 6-3. Andrei Rublev scheitert zum 11. Mal im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers und Jannik Sinner ist weiterhin ohne Satzverlust in diesem Turnier. Und auch wenn er zwischendurch sich immer mal wieder einen Bauchmuskel gefasst hat und zwischendurch so ein kleines bisschen besorgt aussah, das war schon wieder eine sehr, sehr starke Leistung von ihm.
Ja, vor allem nervlich. Da waren enge Momente dabei. Im ersten Satz lag er schnell Breakbälle hinten, hat die abgewehrt, hat sich dann im Gegenzug das Break von Rublev geholt. Im Tiebreak des zweiten Satzes lag er mit 1-5 hinten, gewinnt den noch mit 7-5. Und das waren Momente, da hätte es gegen ihn laufen können. Und gerade im zweiten Satz hat Rublev sehr gut gespielt. Rublev hat heute, fand ich, auch besser ausgesehen in den langen Ball wechseln, als ich das erwartet hätte. Da hätte ich Sinner klarer vorne gesehen, aber wenn das Match jetzt so zu Ende geht, wie es ungefähr jetzt ist, dann wird Rublev da sogar die Nase vorn haben in diesen längeren Ballwechseln und das hatte ich nicht unbedingt erwartet. Also er hat gut gespielt, er hat Sinner unter Druck gesetzt, er hat selber, wenn er die Chance hatte, angegriffen, hat den Court relativ breit bekommen. Sachen, die gegen Sinner durchaus klappen, aber der Tiebreak des zweiten Satzes hat Sinner halt gezeigt, der hat dann, wenn wir jetzt bei Fritz 15% ausgemacht haben, dann fehlen Rubler 5% und die konnte Sinner dann abrufen. Und da hat er einfach eine extrem beeindruckende Phase gehabt.
6-4, 7-6, 6-3. Es ist jetzt das Ende und wir können das hier live mit reinbringen. Also es ist am Ende ein Dreisatzsieg für Jannik Sinner gegen Andrei Rublev. Ein Thema möchte ich für Andrei Rublev nochmal gerade ansprechen, was mir wieder in diesem gesamten Turnier aufgefallen ist. Und auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Aber Andrei Rublev kennt nur ein Tempo. Er kennt nicht in irgendeiner Weise den Plan B. Und ja, dieses Tempo und dieser Plan A hat ihn auf Platz 5 der Weltrangliste geführt und hat ihn zu 15 Turniersiegen geführt. Und in 11 Viertelfinals. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt diese Hürde und die scheint im Moment unüberwindbar zu sein, dass er zu leicht ausrechenbar ist für die großen Jungs in seinem Spiel und dass es keinerlei Variation gibt. Es gibt halt immer nur diesen Weg voll drauf. Und ich habe eben mit dem Kollegen hier vom NDR gewitzelt, den letzten Slice hat Andrei Rublev 2004 geschlagen.
Ja, ich habe das Match in der Kommentierung von Tim Henman gesehen.
Ja.
Und der meinte, ach, muss irgendwo Anfang zweiten Satzes gewesen sein. Ja, ich glaube, Zeit für einen Plan B. Und dann war Stille für ein paar Sekunden. Und dann hat man gemerkt, er hat nachgedacht. Ah nee, Rublev hat ja keinen Plan B. Also das war jetzt nicht so als Witzchen über Rublev, sondern ihm ist dann selber wieder eingefallen. Ah nee, Rublev hat keinen Plan B. Der macht das jetzt hier einfach. Der zieht das durch. Und das führt Rublev dann bis zur 5-1-Führung im Tiebreak des zweiten Satzes, aber es führt ihn nicht weiter, weil irgendwas anderes braucht er. Und Sinner hat das über die Zeit entwickelt. Der ist jetzt auch nicht Mr. Super Slice oder ich greife ihm das Netz an, aber der hat zum Beispiel für sich Winkel einfach entdeckt. Der hat gemerkt, wie mache ich einen Court breit, wie ziehe ich meinen Gegner raus, damit ich dann selber für mich die Linie entlang spielen kann. Er hat da Wege gefunden, die Rublev vielleicht teilweise in sich hat. Also Rublev hat zum Beispiel, finde ich, einen Fortschritt gemacht darin, dass er die Rückhand die Linie mittlerweile besser entlang spielen kann. Aber reicht das, um dann am Ende einen wie Sinner zu besiegen in einem Grand Slam? Nee, reicht's nicht. Er wird wahrscheinlich in einem Grand Slam Viertelfinale jemanden brauchen, der leicht unter ihm steht, um da wirklich rüber hinwegzukommen.
Wie gesagt, es reicht ja für sehr, sehr viele Spieler in dieser Weltrangliste und in diesem Tennis, aber es reicht nicht, um dann wirklich den ganz großen Erfolg über die Bühne zu kriegen, beziehungsweise einfach erstmal ins Halbfinale einzuziehen. Und diese Vergleiche mit David Ferrer sind jetzt schon ein ganz kleines bisschen unfair Ferrer gegenüber, weil der hat Halbfinals und sogar Finals erreicht von Grand Slam Turnieren und der hat tatsächlich mehrere Pläne damals gehabt, auch wenn er immer über den Platz gegangen ist, als würde er einen Hinkelstein hinten drauf haben auf dem Rücken.
Ja, ich meine, was Rublev wahrscheinlich braucht, sind French Open, wo sich die Top 4, die wir jetzt haben, so in der Form wahrscheinlich nicht alle durchsetzen würden. Dann müsste er halt zum Beispiel in einem Viertel mit Medvedev sein, wo man jetzt denkt, der geht vielleicht da dritte, vierte Runde raus und da muss Rublev sowas nutzen. Oder Sinner ist am Ende doch noch nicht gut genug auf Sand und dann muss er das nutzen. Irgendwie sowas. Ich glaube, einen anderen Weg sehe ich im Moment für ihn nicht, um diese Hürde zu nehmen.
Also, Jannik Sinner hat gegen Andrei Rublev gewonnen und dann können wir einmal noch gerade sagen, dass Kevin Kravitz und Laura Siegemund im Mixed ausgeschieden sind, im Mixed-Viertelfinale, aber sie werden morgen beide noch im Doppelviertelfinale antreten und damit kommen wir auf die Ergebnisse bzw. auf die Spiele von morgen, in meinem Fall von heute Nachmittag zu sprechen. Um 12 Uhr australischer Zeit, vorher kein Legendendoppel, fangen Linda Noskova und Diana Jastremska an. Danach Hubert Hurkacz gegen Daniil Medvedev, nicht vor 3.30 Uhr deutscher Zeit. Dann nicht vor 7.15 Uhr, 9.15 Uhr deutscher Zeit, Anna Kalinskaya gegen Jin Wenjiang. Und dann Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz. 9.15 Uhr deswegen, weil Leighton Hewitt in die australische Tennis Hall of Fame eingeführt wird und dort geehrt wird. Deswegen fangen sie ein bisschen später an. Und dieser Zeitplan sieht so aus, als ob er morgen eingehalten werden könnte.
Weißt du, warum da kein Legendendoppel hingesetzt wird? Gibt es einen Grund für?
Nee, das weiß ich nicht. Aber vielleicht haben sie dann auch aus dem heutigen Legendendoppel gelernt, weil er heute fing ja nicht vor 13.30 Uhr an und morgen dann schon anderthalb Stunden früher. Da hat vielleicht Craig Tiley schon heute Nachmittag gesagt, Leute, wir müssen mal ran an das Thema.
Ja, weil ich meine, Noskova gegen Jastremska hat Potenzial auch in den dritten Satz zu gehen. Ja. Hurkacz Medvedev kann auch gerne in den fünften Satz gehen. Also ist beides nicht unmöglich. Ich denke auch, dass es nicht so spät werden wird wie heute. Aber wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn die beiden oder die vier, die hier für den Nachmittag australischer Zeit angesetzt sind, immer noch zu Gange sind, wenn wir hier in Mitteleuropa aufstehen.
Hätte ich jetzt auch gedacht, dass das nicht unbedingt unwahrscheinlich ist. Alexander Zverev spielt heute Abend australischer Zeit gegen Carlos Alcaraz. Er hat gesagt, dass er sich freut darauf, dass es eine Night Session ist und dass sie in der Rod Laver Arena stattfindet, weil in der Margaret Court Arena hat er gesagt, spielt er nicht so gerne und hat tatsächlich auch historisch die meisten Niederlagen dort. Es ist ein sehr heißer Tag morgen erwartet, der heißeste, den wir bislang erlebt haben. Hurkacz und Medvedev könnten sich beschweren darüber, dass es morgen sehr heiß werden wird. Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz, 30-70 Chance?
So ungefähr, würde ich sagen. Also die Form spricht natürlich nicht für ihn. Im Matchup hat er bisher nicht so schlecht ausgesehen, wobei wir sagen müssen, eben zwei der Siege kamen auch, wo Alcaraz wirklich noch ein bisschen jünger war. Von daher so die fünf Matches, die sie gespielt haben, seitdem Alcaraz so in Richtung Weltspitze aufgestiegen ist, die sind ziemlich ausgeglichen. Aber Alcaraz, denke ich, hat im Moment wesentlich mehr Vertrauen in seine eigene Offensive. Und von daher wird Zverev wahrscheinlich einen Ausnahmetag beim Serve brauchen, um das Match für sich zu entscheiden. Oder Alcaraz müsste einen erstaunlichen Formabfall haben. Aber normalerweise, wenn der sich in Grand Slams reingespielt hat, dann ist er auch wirklich mit festem Biss drin.
Wir werden es morgen sehen und ich weiß noch nicht zu 100%, ob es morgen einen Podcast geben wird. Eigentlich will ich einen Podcast machen und den würde ich dann mit der Kollegin Ina Kast machen. Aber da ich morgen dann auch noch eine andere Geschichte habe, beziehungsweise morgen schreiben muss über dieses Alexander Zverev Carlos Alcaraz Match, könnte es sein, dass wir auf den Podcast verzichten müssen. Sollten wir auf den Podcast verzichten müssen, werden Philipp und ich dann natürlich am Donnerstag alles aufarbeiten. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge und unserer Tageszusammenfassung zu Tag 10 der Australian Open. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden wollen wir unterstützen und das haben schon einige gemacht während dieser Australian Open, worüber wir uns sehr, sehr freuen, dann könnt ihr das tun per PayPal oder per Steady. Die Links dazu, die gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.